Ich möchte mit uns aus dem Wort Gottes lesen, aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Und da heißt es, schreibt übrigens Lukas, der das Lukas-Evangelium auch geschrieben hat, der schreibt die Apostelgeschichte, und der schreibt hier Folgendes: Lieber Theophilus, jetzt ist es so, dass man ist sich da nicht sicher, ob der Theophilus eine einzelne Person ist oder ob das ein Kunstname ist, weil Theophilus heißt so von Gott Geliebter. Also so dieses, ich schreibe das jetzt im Du, du Gott Geliebter, und meine damit die vielen, die das Wort Gottes denn lesen oder hören können. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. In einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwidert er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Soweit dieser Bericht, mit dem Lukas anfängt, die Apostelgeschichte zu erzählen. Und es ist, wenn man den nochmal zurückblättert ins Lukas-Evangelium, und dann ist es nicht ganz so detailliert, der Schluss beschrieben, und vor allem endet es damit, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und die Jünger voller Freude zurück nach Jerusalem sind und voller Freude erzählten, was sie erlebt hatten. Und hier gibt dir diesen Zusatz dann noch, dass auf einmal noch eine Engelserscheinung, also ich fand die so markant, ich hätte die auch schon ins Lukas-Evangelium gepackt, aber offensichtlich hatte Lukas auch schon im Blick, ich mache hier irgendwo, musste mal einen Schnitt machen, einen Cut, und fängst du dann neu an. Neue Erzählung, neues Erlebtes. Ich möchte auch das Wort Gottes unter Gebet jetzt vor ihn bringen. Jesus, wir hören diesen Bericht, wir lesen ihn. Es ist Bekanntes und vielleicht auch manches im Wortlaut, in der Satzstellung, in der Erwähnung überraschend. Jesus, ich bete echt, dass das Wort Gottes zu uns redet, heute und hier. Und ich danke dir, dass wir nicht nur historische Bücher uns hier vor Augen malen, sondern dass du lebst. Jesus, du bist das Wort Gottes, du bist aktiv in und durch dein Wort. Und was wir heute auch auslegen, soll Auswirkung haben auf uns und auf unser Umfeld. In Jesu Namen. Amen. Wir sind bei diesem Text 7 Punkte aufgefallen und die möchte ich so nacheinander abarbeiten. Und vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen noch den Unterpunkt. Aber 7 dachte ich, ist mal eine gute Zahl. Vielleicht so, dass wir für jeden Tag über einen Aspekt nachdenken können. Der erste Punkt war, ganz am Anfang in Vers 1 heißt es, beziehungsweise in 2, Jesus redet selber im Heiligen Geist. Jesus redet selber durch den Heiligen Geist. Fand ich in 2 sehr, sehr markant, wo ich denke, Leute, es ist tatsächlich ein spannender Aspekt zu sagen, nicht, dass ich jedes Mal sagen muss, so spricht der Herr oder das hat mir der Heilige Geist eingehaucht oder gesagt. Aber manchmal stelle ich fest in meinem Leben und in der Begegnung mit anderen Menschen, Mensch, wieso hast du das denn jetzt so gesagt? Oder wie bist du auf den Zusammenhang gekommen? Und manchmal, vielleicht denkt man, okay, das könnte Zufall sein. Manchmal habe ich ein Fettnäpfchen erwischt. Und manchmal ein Sahnetopf, so ungefähr. Mal hat es geklappt und mal hat es gepasst und mal nicht so. Und doch stelle ich fest, dass wenn wir als Christen uns das vor Augen führen, dass selbst Jesus im Heiligen Geist geredet hat oder durch den Heiligen Geist, haben wir da so eine innere Bereitschaft oder eine Offenheit zu sagen, Jesus, rede du durch mich im Alltag. Das ist schon mal so der erste Punkt. Jesus redet im Heiligen Geist. Und da war jetzt ja nicht der Heilige Geist selber präsent oder sichtbar oder anwesend, sondern Jesus war als Auferstandener ihnen da. Das kommt aber später noch mehr. Der zweite Punkt, den ich so festgestellt habe, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er 40 Tage auf unterschiedliche Weise sichtbar gewesen. Ist uns das eigentlich bewusst, dass von Ostersonntag bis Christi Himmelfahrt sind exakt 40 Tage, dass in 40 Tagen Jesus auf unterschiedliche Weise unterwegs war? Wenn wir manche Evangelien lesen, ich habe das nochmal nachkontrolliert, und habe geguckt, wie ist es dann bei Matthäus, wie ist es bei Markus, wie wird es dann bei Johannes beschrieben. Da könnte man so den Eindruck gewinnen, Jesus ist von den Toten auferstanden, Ostersonntag. Es waren die Begegnungen mit Maria, mit den Jüngern und mit Petrus. Und dann ist so diese Auferstehung gewesen. Aber wenn wir den historischen Zusammenhang auch der anderen Schriften packen, dann stellen wir einfach fest, hey, 40 Tage lang war Jesus in unterschiedlichen Kreisen sichtbar. Das, wie hier selber Lukas sagt, belegt nämlich ziemlich viel. In Vers 3 heißt es, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt, und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das mit der Auferstehung ist nämlich eine ganz spannende Sache für rational denkende Menschen, nüchtern denkende Menschen, die versuchen dir dann irgendwie beizubringen, zu sagen, ja, das war natürlich, wisst ihr, die Jünger, die waren ja in so einem Schock- oder Trance-Zustand, das muss eine Halluzination gewesen sein. Gut, solche Phasen habe ich schon auch mal, dass mein Kreislauf nicht mitspielt, dass vielleicht auch ich einen Hitzeschlag habe oder so. Gott bewahre nach heute Nachmittag. Aber dass man so echt mal auch so vielleicht was wie einen Fieberschub hatte und dann aus Sachen denkt, ja, und nicht weiß, war das jetzt reell oder war es nicht reell. Aber dass du das 40 Tage lang hast, oder mehrere Leute 40 Tage lang, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Und bestätigt wissen wir das, was hier in der Apostelgeschichte steht, durch den Apostel Paulus, der schreibt nämlich in 1. Korinther 15, ab Vers 4, Jesus, er wurde begraben und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen, dann von den 12 Aposteln, danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Wenn wir über unseren Jesus reden, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann sollten wir ihn nicht darauf allein reduzieren, als diesen Mann, der vergleichbar positiv ähnliche Aspekte wie Gandhi oder Martin Luther King oder sonst einer war. Auf diese Ebene lassen wir uns das gar nicht runter, sondern dann haben wir es mit jemandem zu tun, der gestorben ist, der auferstanden ist und der nach seiner Auferstehung erfahrbar physikalisch unter den Menschen damals gewirkt hat. Ey, was für einen großartigen Gott haben wir, der auch es vor allem aushält, Begegnung mit Menschen zu haben. Und vor allem in dieser Erwartungshaltung dürfen wir sein. Also mich begeistert das. Der dritte Punkt, der mir auffällt, und da heißt es, wartet auf das, was der Vater versprochen hat. Wartet auf das, was der Vater versprochen hat. In Vers 4 heißt es da, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Also dieses Wartet auf das, was der Vater versprochen hat, macht für mich eine sehr markant deutlich. Kurzen Schnittwechsel, einfach nur als Einwurf. Ich habe mich schon oft gefragt oder immer wieder auch gefragt, Mensch, warum musste Jesus bei den Juden vor 2000 Jahren dort in Bethlehem zur Welt kommen? Der hätte doch auch in Thailand oder in Australien oder in Südamerika oder sonst irgendwo doch zur Welt kommen können. Das hätte auch ja nicht das Volk der Juden sein müssen, das hätte ja auch ein ganz anderes Volk sein können. Warum war das denn so? Wieso gerade hier? Wieso? Und dann, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, beschäftige, stelle ich einfach eins fest, und das ist so markant für den christlichen Glauben an sich, das ist ein Fundament, worauf wir unseren Glauben begründen, und das ist Folgendes: Gott ist kein Überraschungsgott im Sinne von, ich mach mal was und dann beschreibe ich, was ich gemacht habe, sondern von 1. Mose 1 ab ist der Aspekt immer der, Gott sprach und es wurde. So ist die Schöpfung passiert. Gott sprach und es wurde. Bei vielem, was passiert ist, sagte Gott dann danach, es ist gut, wie es ist. Und als er dann den Menschen geschaffen hat, hey, es ist sehr gut. Gott sprach und es wurde. Es ist, das ganze Alte Testament ist eine Hinführung auf das, dass einmal einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird, dass mal einer kommen wird, der Israel befreien wird, dass mal einer kommen wird, der wirklich die Schuld und der ganzen Welt hinwegnimmt und dann durch Abraham, wo es heißt, durch dein Geschlecht oder durch dein Same sollen gesegnet werden alle Menschen auf der Erde. Aber diese Voraussagen, dieses Gott sprach, diese Verheißung, diese Versprechen, die sind benannt und zentriert auf einen Punkt, und der war in Bethlehem, zu dieser Zeit und nicht woanders, bei keinem anderen Volk, nicht durch andere Verwandtschaften, nicht durch andere Zusammenhänge, sondern Gott sprach in die Engführung hinein und da passiert's. Das finde ich der Hammer. Also das begeistert mich. Gott verspricht und hält sein Wort. Wir haben es also nicht mit einem unberechenbaren, willkürlichen Gott zu tun, sondern mit einem Gott, der bei allem, was er macht, es immer vorher ankündigt. Ist uns das eigentlich bewusst? Also in mir, das ist nicht das Adrenalin fürs Laufen. Ich bin begeistert von diesem Aspekt, dass alles, was geschieht und geschehen wird, auch was die Zukunft bringt, Gott hat es schon lange gesagt und er hält Wort. Allerdings auch im Bereich, nicht nur im Bereich von Segen, sondern auch von Fluch. Und so wie wir unseren Kindern einfach auch sagen, nicht, weil wir sie bestrafen wollen oder nicht, weil wir es nicht gut mit ihnen meinen, dass sie sagen, Leute, es ist echt saugefährlich, mit Kopfhörer durch die Straßen zu fahren. Bitte macht es nicht. Bis hin zu, ich verbiete dir, das zu machen, weil das ist gefährlich und es könnte dir schaden. Und dann könnte derjenige sagen, was sind denn das für fiese Eltern, die mir was wegnehmen wollen. Ich kann doch selber auf mir aufpassen. Ihr wisst, worauf ich anspiele. Das ist echt ein heavy Thema. Ich habe das gerade nochmal auch im Nachhinein mitbekommen, wie die Beerdigungsfeier am vergangenen Mittwoch, sie war echt beeindruckend, vor allem zu sehen, wie viele junge Menschen da waren, die echt erschrocken und berührt sind, dass einfach dieses Mädchen jetzt nicht mehr da ist. Und im Gespräch, dann haben wir schon mitbekommen, wenn die Mutter auf irgendjemand sauer sein könnte, dann wäre es auf ihre Tochter selber, weil die hatten wohl in den früher schon geklärt mit ihren Kindern, Kinder mit Kopfhörer durch die Gegend fahren, ist ein absolutes No-Go. Macht ihr nicht. Was für ein Hammer. Manchmal sind wir Menschen so, uns passiert irgendwas Blödes und dann regen wir uns auf und machen den Gott verantwortlich und eigentlich sagt er in seinem Wort, wisst ihr, da gibt es einfach verschiedene Dinge, die sind gut für euch, wenn ihr die macht, dann wird es euch aufrichten, erheben und es sind Dinge, die sind schlecht für euch und dann werdet ihr darunter leiden. Ganz banal wären so Dinge wie, ist doch eine tolle Sache, sich am Vatertag des mit dem Leiterwagen da über eine Durst zu trinken, ein wegföhnen und so weiter. Aber dass denn der Kreislauf, der Körper und vielleicht sogar das, was denn Menschen auch über andere aussprechen, echt negativen Aspekt haben kann, da kann ich doch nicht Gott dafür verantwortlich machen, wenn er sagt, Leute, lasst es. Es gibt so vieles andere. Ich will jetzt nicht nur auf Alkohol oder auf sexuelle Verfehlungen eingehen. Es geht ja in der Aufrichtigkeit, in der zum Beispiel in der Verstrickung von Lügen, die man auch machen könnte und so weiter. Gott hält immer, was er verspricht und was er verheißt. Und hier sagt er, wartet auf das, was der Vater versprochen hat. Das ist eine echt spannende Sache. Wartet auf das, was der Vater versprochen hat. Ich bin selber so ungeduldig. Ich würde selber so gern losrennen. Manchmal kann ich gar nicht warten auf das, was vielleicht Eltern mir nochmal sagen, wart mal noch und dann. Und Jesus sagt hier, wartet auf das, was der Vater versprochen hat. Und dann ist es so, hey, wenn wir es mit dem Gott Vater zu tun haben, der, der die Welt geschaffen hat, der, der die alle Macht hat, der, der das ganze Weltgeschehen im Blick hat, der, der einen heilsgeschichtlichen Weg erarbeitet hat, der, der uns Menschen liebt, wie der evangelische Kirchentag als Motto oder als Logo gesagt hat, du siehst mich. Wisst ihr, dass wir Gott heilig sind? Wir sind so kostbar, dass Gott sagt, die sind's wert, dass ich für sie am Kreuz sterbe. Und wenn er uns was verspricht, ja, manchmal denken wir, ist doch nett, dass ich so optional was versprochen bekomme. Aber ob ich das jetzt will oder nicht, muss ich doch selber entscheiden dürfen. Ja, das darfst du selber entscheiden. Und man kann sich auch gegen das, was Gott verspricht, entscheiden. Aber tue ich mir denn einen Gefallen, wenn ich das nicht nehme? Tue ich mir Gefallen. Kommt später nochmal drauf. Vierter Punkt, es gibt Dinge, die bleiben im Verborgenen. Und das fand ich auch so interessant, weil ich dachte, das passt gar nicht in den Fluss der, dieser Erzählung. Als Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat, weil ich, erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Dann kommt der, als nächster Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, doch ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und als nächstes fragen die Jünger, wenn die Jünger mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, das ist nicht nur einmal versehentlich gewesen, sondern in diesen 40 Tagen, und das müssen wir uns mal vor Augen führen, in diesen 40 Tagen, Jesus erzählt von einem großen Weltreich, er erzählt von einer Beauftragung, er erzählt von einer Befähigung durch den Heiligen Geist. Und was die Jünger Jesu permanent wissen wollten, war ganz banal: Wirst du jetzt das politische System so machen, dass wir endlich wieder ein freies Land sind, ein autonomes Land, nicht mehr durch jemand anderen beherrscht? Also wo ich dachte, wie kleinkariert banal sind vielleicht auch manchmal wir Menschen, während Jesus was ganz Großes im Blick hat, dass wir nur auf unser politisches System blicken. Und dann sagt Jesus so, er macht ihnen ja nicht mal einen Vorwurf, und das finde ich auch interessant. Diese Szene im Herzen eines Menschen in Freiheit zu leben und lieber mit weniger Komfort, aber in Freiheit zu leben, das steckt in einem Menschen so tief drin. Und das ist ja eigentlich auch was Geniales. Ich möchte nicht jemanden des anderen Knechtes sein, sondern als freier Bürger. Das ist erst seit wenigen hundert Jahren überhaupt in Deutschland möglich, als freier Mensch zu leben. Und Jesus macht ihnen keinen Vorwurf. Er sagt nur, es gibt Dinge, die bleiben vor uns verborgen, vor allem in Zeit und Stunde. Und dann sagt er, hey, das ist Gott vorbehalten und er wird es in seiner Weisheit machen, wenn auch immer. In Vers 6, musst du mal Vers 6 gehen. Genau, und dann die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Es gibt Dinge, die können wir nicht datieren. So ist es halt. Es ist ein souveräner Plan Gottes. Interessant ist aber zum Beispiel, dass das erste Kommen Jesu nicht nur vorausgesagt wurde in Ort und Umstände, und politisches System, das wurde sehr konkret vorausgesagt. Jetzt habe ich den ist falsch rum rübergebracht. Also es ist interessant, dass das erste Kommen Jesus vorausgesagt wurde in Ort, in Umstände und im politisches System. Im Buch Daniel gibt es auch einen ganz klaren Hinweis auf die Zeit, wann das geschehen soll. Und zwar, sein Kommen, also Jesu Kommen, wird in Daniel 2,44 genau beschrieben. Das ist eine hochinteressante Sache. Daniel, Prophet Daniel, ist Regierungsbeamter in Babylon und legt einen Traum von Nebukadnezar aus. Und ab 2, Vers 44 wird deutlich, dass es vier große Weltreiche geben wird. Das Babylonische, das Assyrische, das Griechische und das Römische. Und dann beschreibt er, dass das Ganze mit dem Tod Jesu und mit dieser Hinrichtung im römischen Weltreich geschehen wird. Zu dieser Zeit waren die Römer Weltbeherrscher und unter anderem Besatzer in Israel. Das finde ich der Hammer. Und dann wird auch im vierten, und dann wird auch in Daniel 9, Vers 26, nämlich eine Prophetie dazu gegeben, wann das von der Zeit her ist. Zum einen, dass es in dem Weltreich ist, in 2, Vers 44, und dann eine Zeitspanne wird in 9, Vers 26, Daniel 9, Vers 26, schreibt es euch mit, dann könnt ihr es daheim mal nachlesen, weil da reicht heute die Zeit nicht, dass er dort in Jerusalem hingerichtet werden wird, Jesus, der Gesalbte, der Retter. Und das heißt, diesen markanten Punkt vom Kreuz, Jesu Kommen, Dienst und Hinrichtung, ist eigentlich für die Leute berechenbar gewesen, wenn sie die Schriften genau verstanden hätten und die Zeitrechnungen. Aber sein zweites Kommen, jetzt gehen wir davon aus, hier ist erstes Kommen, Himmelfahrt, und sein zweites Kommen so, hier ist dann irgendwo Pfingsten, genau. Also vielleicht da hinten irgendwo ist das zweite Kommen Jesus, und das können wir mit Zeit und Stunde nicht berechnen, und auch ob das Volk Israel, wann es in den autonomen Staat hineinkommt. Interessant ist, dass jetzt schon seit fast 70 Jahren oder so, es einen autonomen Staat Israel gab. Wer hätte gedacht, dass es fast 2000 Jahre dauert? Und es gibt Dinge, die uns zwar zeitlich verborgen sind, aber manche Hinweise gibt es dann doch. Und da dürfen wir auch eine gewisse Gelassenheit üben und einfach sagen, ja, wir harren der Dinge, wie sie kommen, und wir tun unseren Fokus aufs Wesentliche legen. Und jetzt komme ich auch schon zum fünften Punkt. Und zwar heißt es, der Heilige Geist wird uns verheißen, um uns mit Kraft auszurüsten. Wir müssen nicht in eigener Kraft uns abmühen. Kraft gibt es aber auch nicht einfach nur so. Wisst ihr, also mein Bruder wollte mal so wie Arnold Schwarzenegger Mr. Universum werden. Und als ich da so 10 Jahre alt war, dachte ich, ich wollte das auch. Heute denke ich immer, oh Gott bewahre, lass mich nicht muskulöser werden. Dann passen mir meine Hemden ja gar nicht mehr. Ja, und dann festzustellen, Bodybuilder, die sehen nur aus, als haben sie Kraft. Aber da ist nichts dahinter. Das ist nur aufgepumpt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass so ein Arnold, der kann mich auch so, der ist schon stark. Aber ich glaube, dass ich schneller bin beim Halbmarathon wie der Arnold Schwarzenegger. Das heißt, ich meine Kraft und Energie besser bündeln kann, um an ein Ziel zu kommen. Oder ihr versteht, was ich meine. Also es geht darum, die Kraft richtig einzusetzen. Kraft gibt es nicht nur einfach so, dass ich dann chilligerweise nur sage, ey, ich bin so stark. Und die Leute fragen, und was machst du so heute den ganzen Tag? Naja, also eigentlich nichts. Und heute Abend gucke ich Fußball. Das ist es. Dafür kriegen wir nicht die Kraft, sondern die Kraft gibt es zum Laufen, die Kraft gibt es zum Wohingehen, die Kraft gibt es, um was, einen Job zu machen. Es gibt was zu tun. Kraft gibt es nicht einfach so, es gibt Kraft als Befähigung und für eine Beauftragung. Das ist wiederum nicht so attraktiv für uns. Also weil, und hier kommen wir ja schon wieder in den tatsächlich persönlichen Konflikt hinein, dass ich sage, ja Gott, bin ich jetzt autonom, also bin ich ein Freier oder bin ich unfrei? Kann ich machen, was ich will oder soll ich machen, was du willst? Und wisst ihr was, das ist ein unauflösbares Paradoxum. Das kriegen wir nicht gelöst. Ich bin kein willenloser Leibeigner Jesu. Aber ich bin auch nicht autonom, da sage, Jesus, was du willst, ist mir völlig egal. Sondern das ist in dieser Freiwilligkeit, Jesus zwingt mich zu nichts, aber bin ich bereit, mich in seine Dienste zu tun? Kann ich vielleicht sagen, wie eine Fremde, die irgendwann zu ihrer Schwiegermutter sagt, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott, deine Familie ist meine Familie. Dass ich mich dem unterstelle und sage, es ist aber meins, obwohl ich es gar nicht müsste. Befähigung und Beauftragung. Sechster Punkt, Himmelfahrt ist nicht das Ende. Die letzte große Himmelfahrt, die Menschheit gesehen hat, war in dem Film E.T. Und wer den Film E.T. damals vom Steven Spielberg, übrigens, wenn er den heute anguckt, das ist schier nicht auszuhalten von der Filmtechnik, also auch von dem Inhalt nicht, Filmtechnik auch nicht, aber der hat damals einen Oscar bekommen wegen den Spezialeffekten. Das ist hochinteressant. Bei E.T. kommen so Parallelen, die hat der Steven Spielberg der Bibel abgeguckt. E.T. hat ja nur Gutes gemacht. Also für die Jungen, so viele haben wir jetzt nicht da, das ist ein Außerirdischer. Und der hat eigentlich gar nichts Böses gemacht, aber die ganze Bevölkerung wollte ihn einfangen und wegsperren. Und irgendwann wird er dann von heimgeholt in den Himmel und sagte zum Schluss, ich bin bei dir alle Tage. Also so, aha, abgekupfert, abgeguckt. Und dann stellen wir uns das vor, die Jünger Jesu, das sind die, haben die 40 Tage lang Begegnung mit dem Auferstandenen. Der versucht sie auf was vorzubereiten, was eigentlich so jetzt in Zukunft kommt. Und dann ist diese Himmelfahrt, die können wir uns alle nicht vorstellen, wie das ist. Ob der wie so eine Drohne quasi hochgesogen wurde, da so Wolkendinger, so wissen es nicht, aber auf jeden Fall war das ja ziemlich untypisch. Kaum einer war noch dabei, der gesehen hat, wie Elia gen Himmel geritten ist. Dass die danach geguckt haben und wie Autos, ganz betröppelt und völlig mundoffen und alles und eigentlich wie Banane waren. Und dann ja dieser Hinweis kommen musste, auf den ich nachher gleich eingehe. Ah doch, genau, den Hinweis kommt, nämlich bis er wiederkommt. Und dann mussten da quasi zwei Männer in weißen Gewändern dastehen, die dann sagten, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier in Vers 11 und starrt zum Himmel? Guckt aber diesen Blick, die waren da wie? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt, fortgehen sehen. Was für einen Hinweis, was für eine, also Himmelfahrt, wo sie passiert ist, hier irgendwo, ist nicht das Ende, sondern Jesus kommt wieder. Die Christen in den ganzen Erweckungszeiten, ich habe neulich mit dem Gerhard Bacho von der Ekklesia mich unterhalten und er sagte, ich komme aus der Gemeinde, wo der Zeiser, wie hieß er mit Vornamen? Hermann Zeiss, noch quasi erweckungsmäßig im Ruhrgebiet unterwegs war und da richtig was passiert ist. Die Christen-Erweckungsbewegung in so 20. Jahrhundert, da war eine richtig große Naherwartung da. Manchmal bin ich etwas beunruhigt und denke, wir planen alle so, sorgen so für unser Alter vor. Ist ja auch vernünftig, fürs Alter vorzusorgen. Aber wenn der Fokus mehr für die Zeit vor dem Tod als statt für die Zeit nach dem Tod präpariert ist, dann ist da auch was nicht in Ordnung. Diese Naherwartung, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und die gucken da in den Himmel und sind ganz geplättet, starren da in den Himmel. Und dann müssen sie diese Botschaft kriegen. Also für euch ist euch klar, was ihr zu tun haben sollt, wenn denn die Kraft vom Himmel her kommt. Und die Frage ist dann, ja Jesus, was machst du eigentlich in der Zeit? Habt ihr euch schon mal das gefragt? Was macht eigentlich Jesus seit der Himmelfahrt? Bitte? Häuser bauen. Das sagst du so einfach. Jesus kommt wieder. Christen glauben, dass Jesus wiederkommt. Aber warum geht er denn überhaupt? Und da gibt uns Johannes 14, Vers 1 einen ganz klaren Hinweis. Und da heißt es nämlich, habt keine Angst. Ist es da? Johannes 14? Jetzt? Nächste? Ja? Nee? Ja, genau hier. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, also die gibt es schon. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid und dort, wo ich bin. Das finde ich der Hammer. Also ich weiß nicht, wie bewusst euch ist, wie schön die Welt ist, wie schön das Leben hier auf der Erde sein kann, wenn kein Krieg und kein Terror herrscht. Aber mich begeistern so Wüstenlandschaften genauso wie irgendein Dschungel. Ich finde es in Bergregionen, in Sümpfen. Ich möchte irgendwann mal nur nach Skandinavien und nach Schottland. Das fehlt mir alles nach meiner Biografie. Ich war noch nie in Südamerika. Ich würde so gern die Sachen noch sehen. Die Schönheit, die unser Planet hergibt. Und wie lange hat Gott dafür gebraucht? Ja, noch nicht mal. Hat das viel schneller gemacht. Am sechsten Tag hat er sich dann um die Menschen gekümmert. Aber in 7 Tagen ist die Welt erschaffen und Jesus, und die ist schon so perfekt, und Jesus ist jetzt bald 2000 Jahre. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das in Tage umzurechnen. Dabei einen Himmel zu präparieren. Also das, was auf uns wartet, muss so astrogalaktisch sein, so traumhaft, sowas nicht von dieser Welt, als perfekt ist. Oder liegt es vielleicht gar nicht daran, dass Jesus nicht bereit ist, sondern dass wir nicht bereit sind, dass die Menschen da gar nicht bereit sind. Wo er dann denkt, ja, eigentlich schon blöd, eigentlich wäre alles präpariert, aber es sind noch zu wenige. Es sind noch zu wenige, die ich mitnehmen könnte. Bei fast 8 Milliarden Menschen fast zu wenige. Und jetzt mein siebter Punkt. Was wird Jesus vorfinden, wenn er wiederkommt? Wie wird er uns vorfinden? Was werden wir ihm denn sagen? Und ich sehne mich echt danach, dass ich für mich und wir für uns und wir als Christen in dieser Stadt und wir als Christen in dieser Region, wir als als Leib Christi in dieser Welt, dass wir uns immer wieder neu nach dieser Kraft Gottes ausstrecken, die uns doch befähigt, lebendiges Zeugnis für ihn zu sein. Sicher sind wir nicht von dieser Welt. Und es ist einerseits was Gesundes, immer wieder auch zu überlegen, wer beeinflusst wen. Und wenn nämlich die einen sagen, oh, ich sehe meinen, wie zum Beispiel ein Kumpel von mir, den hatte ich irgendwann mal versehentlich in einer Diskothek war, als so 20-Jähriger. Und dann habe ich da so einen Kumpel von mir getroffen, den ich aus der Gemeinde kannte. Und dann so, ja, warum bist du hier? Und er so, ja, heißt so ein bisschen, versuch halt so Zeugnis zu sein für Jesus. Und dann dachte ich mir irgendwann, also sieht mir nicht so aus, als wenn du die beeinflusst, die beeinflussen dich. Weil du in dem gleichen Maß, wie du dich da hinein verstrickst, auf einmal weniger Zeit für Jesus hast, weniger mit Bibel lesen, weniger Gemeinschaft mit Christen suchst. Das Gemeindeleben wird für dich weniger. Aber andererseits sollten wir uns auch nicht isolieren und sagen, mit denen da draußen nichts mehr zu tun, sondern woher kommen die Menschen, die hier reinkommen wollen, um gerettet zu werden? Sie müssen das an uns auch erkennen. Und ich merke, aus meiner Kraft heraus kann ich es gar nicht. Und wenn ich nicht die Weisheit, die Führung, die Leitung des Heiligen Geistes in Erwartung habe, dann bin ich gar kein Zeugnis, das irgendwo attraktiv ist. Und dann wirkt vielleicht Gemeindeleben sehr gequält, wenn die Menschen denken, mit Dienste und Dienstgruppen und Verbindlichkeiten und Kuchenbacken, also ich habe genug Probleme, ich brauche nicht nur eure. Oder ist es so, dass unser Leben, Gemeindeleben, was ist, das sprudelt, weil wir es aus der Liebe zu Jesus machen und mit allem, was wir machen, auch sagen, ich möchte dadurch miterleben, dass Jesus groß gemacht wird. Manchmal ist es besser mit weniger Worte und mit mehr dienender Haltung, aber manchmal ist es auch gut, dann zur rechten Zeit was zu sagen. Und auch so was wie vielleicht ein Todesfall oder Ähnliches zu nutzen, um zu merken, hier können wir auf einmal über den Tod, über Ewigkeit, über einen gerechten Gott, über einen liebenden Gott und so weiter sprechen. Aber es gibt auch ganz andere banale Dinge, wie wenn jemand krank ist, wenn jemand einen Job verloren hat, wie es ihm gut geht und so weiter, zu sagen, wie erlebe ich das? Was mache ich aus der Krise und welche Perspektive habe ich für die Zukunft? Jesus kommt wieder und für mich ist es so, lass uns als Gemeinde das als wirkliche Perspektive haben, dass wir mit anpacken am Reich Gottes, ein Herzschlag dafür haben, unsere Geschwister ermutigen, mit dabei zu sein. Ich fand das cool. Ich habe übrigens gestern Fußball geguckt. Mir war es ziemlich egal, wer gewinnt. Hauptsache, wir haben ein schönes Spiel gesehen. Und ich fand es sehr cool. Es waren alle Mannschaften, sind mit allen Ersatzspielern, Trainer, Betreuer und so weiter. Sie sind alle immer gekommen. Wohl bei den Frankfurtern wie auch bei den Dortmundern zu sagen, eigentlich hätten viele sagen, ja, ich bin ja gar nicht mit im Kader oder ich bin krank, ich bleibe daheim. Nee, die sind alle mitgekommen. Leute, manchmal gibt es so Aspekte, wir als Gemeinde, lass es uns gemeinsam machen. Alle, ob du jetzt gefühlt in der Ersatzbank bist, verletzt bist oder sonst irgendwas, wenn wir dich zu dem Event tragen müssen, lass es uns gemeinsam machen. Halleluja, Jesus kommt nämlich wieder. Okay, ich bete und in 3 Minuten bin ich weg. Und ihr dürft dann preisen und betet auch für mich. Halleluja, Jesus, es soll eine Naherwartung sein, dass du Gott gut bist, du wiederkommst und dass es uns anspornt, Reich Gottes zu bauen. Jesus, ich merke, aus eigener Kraft kann ich so wenig machen, aber ich sehne mich nach Kraft aus der Höhe. Und Heiliger Geist, komm du, durchströme du uns, befähige du uns,
das rechte Wort in richtiger Zeit zu sagen. Gib uns eine Gebetssprache, in der wir uns persönlich selber auf ermutigen, aufbauen können. Und lass uns für diesen übergroßen Auftrag, den du gegeben hast, aller Welt von dir zu erzählen, schenk du uns da echt auch deinen Beistand, der uns für diese große Aufgabe zurüstet und befähigt. Wir als deine Jünger, als deine demütigen Kinder bringen ein, was wir haben, und manchmal ist es nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Aber ich bin überzeugt davon, dass du davon viele satt machen möchtest. Jesus, wenn du wiederkommst, dann möchte ich, dass viele Menschen aus meinem Umfeld dich kennenlernen. Und schenk Gnade, dass es durch uns geschieht, dass sie dich durch uns kennenlernen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.